HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Nie war die Vielfalt für Serien- und Filmliebhaber größer als jetzt. Denn seit Jahren boomen die Streamingdienste. Netflix und Amazon, seit dem vergangenen Jahr auch Apple TV Plus und nun kommt auch in Deutschland Disney Plus als Abonnement. Diese Streamingdienste verändern nicht etwa nur das Angebot für die Konsumenten, sie haben auch Auswirkungen auf eine ganze Industrie. In Hollywood, aber auch in Deutschland. Katharina Wilhelm.
Ist Hollywood etwa im Krieg? Es klingt zumindest so, denn seit Wochen und Monaten wird von den sogenannten Streaming Wars gesprochen, also dem Kampf der Streamingdienste. Als Netflix 2007 begann, nicht mehr nur DVDs zu verleihen, sondern auch Filme zu streamen, konnte wohl keiner ahnen, wie erfolgreich dieses Geschäftskonzept werden würde. Das Streaming hat das Verhalten vor allem von jungen Leuten geändert. Auf einmal wurde der Begriff Binge-Watching geprägt, also das Schauen mehrerer Folgen einer Serie am Stück. Mittlerweile führt für viele Medienunternehmen kein Weg an einer eigenen Streaming-Plattform vorbei, meint Judy Woodruff, Medienexperte beim öffentlichen Radiosender NPR, im Interview mit dem Sender PBS.
There's a lot of media companies that don't want to miss out on the streaming revolution.
Viele Unternehmen wollten die Streaming-Revolution nicht verpassen. Sie merken, dass viele Zuschauer auf diese Art Inhalte konsumieren wollen und jetzt möchten sie ein Stück vom Kuchen abhaben. In der Vergangenheit haben Sender einige Serien an Netflix verkauft. Dort lief dann auch zum Beispiel Friends, die Big Bang Theory. Aber genau das hat Netflix auch populär gemacht. Genau deswegen nehmen einige dieser Sender diese Serien lieber wieder zurück und bauen eigene Plattformen auf.
Das Ergebnis? Eine riesengroße Auswahl an unterschiedlichsten Plattformen. In den USA sind es noch mal mehr als in Deutschland. Für viele Menschen in den USA gehört Unterhaltung auf dem großen Flachbildschirm zu Hause einfach dazu. Viele haben neben einem TV im Wohnzimmer auch im Schlafzimmer einen zweiten Bildschirm stehen. Mercedes zum Beispiel aus Los Angeles, verheiratet, zwei Kleinkinder, arbeitet selbst in der Filmbranche und sie erzählt mir, dass sie mehr als nur einen Streamingdienst im Abonnement hat.
We for some reason seem to have, I think, all of them. We have Hulu, Netflix, Disney Plus.
Wir haben so ziemlich alles, Hulu, Netflix, Disney Plus und Amazon. Und wir haben auch noch Kabelfernsehen. Es ist eine ganze Menge. Ich finde die große Auswahl super, auch für die Kinder. Aber manchmal fühlt es sich schon fast überwältigend viel an.
So we are excited about the content, but it does feel a little overwhelming.
Doch wer ist wer? Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Plattformen. Netflix ist so etwas wie der Veteran der Streamingdienste. Vor allem, weil der Dienst nicht nur TV-Serien oder Filme einkaufte, sondern ab 2013 anfing, eigene Serien zu entwickeln. Darunter zum Beispiel die Politik-Satire House of Cards, die Horrorfilmserie Stranger Things oder die Dramaserie in einem Frauenknast Orange is the New Black. Netflix ist unter den Streaming-Dienstanbietern der ehrgeizigste Konkurrent und der mit dem größten Geldbeutel. 15 Milliarden US-Dollar soll Netflix in 2019 nur für die Produktion eigener Shows ausgegeben haben. Der Clou an Netflix? Ein Algorithmus analysiert, welche Serien der Nutzer gern geschaut hat und stellt daraufhin neue Vorschläge zusammen. Eine Technologie, die bald auch andere Dienste nutzten. Amazon Prime Video gehört zum Internetkonzern Amazon und gibt es seit 2006. Auch Amazon hat sein Angebot ausgeweitet und produziert Comedy-Serien selbst, wie zum Beispiel The Marvelous Mrs. Maisel.
I'm not a prostitute, I'm a comic.
Is there a difference?
Yes, prostitutes get paid more.
Hilarious, you should go into comedy.
I did.
Oder auch deutsche Inhalte, wie die Thriller-Serie You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer. Neu hinzugekommen im Jahr 2019 ist der eigene Streaming-Service von Apple, Apple TV Plus. Dieser Service weist zwar insgesamt weniger Inhalte auf als viele Konkurrenten, doch die Eigenproduktion The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und andere Serien wurden von der Kritik sehr gelobt.
Auch wenn ich die Einzelheiten der Anschuldigungen noch nicht kenne.
Sie lässt mich voll ins Messer laufen.
Mitch Kessler, mein Co-Moderator und Partner seit 15 Jahren, wurde heute entlassen.
Zu den übrigen Diensten, die hier in den USA verfügbar sind, gehört auch noch Hulu, der unter anderem die dystopische Serie The Handmaid's Tale, zu Deutsch Der Report der Markt, produzierte. Außerdem der Unterhaltungs- und Nachrichtensender CBS All Access und der Sportsender ESPN Plus. Mit Disney Plus ist einer der interessantesten Konkurrenten 2019 ins Streaming-Geschäft eingestiegen. Marktexperten beobachten diesen Einstieg besonders genau, denn Disney ist wahrscheinlich der größte Konkurrent für alle anderen Mitbewerber, meint Medienunternehmer Barry Diller.
Disney has the best chance just because of its very, very popular content.
Er glaubt, dass Disney am Ende die Nase vorn haben wird. Denn schließlich habe Disney die großen populären Marken, bestehende Betriebswege und einen weltbekannten Namen. Disney ist deswegen so gefürchtet bei der Konkurrenz, weil der Unterhaltungsgigant in den vergangenen Jahren schon alles eingekauft hat, was Rang und Namen hat. Marvel zum Beispiel gehört dazu, aber auch Pixar und Star Wars, genauso wie Fox, der Sender, auf dem zum Beispiel die Simpsons laufen. Mit großen Marken sollen also Zuschauer angelockt werden. Gerade die Disney- und Star Wars-Fans gelten als treues Publikum. Um diese Fans bei der Stange zu halten, setzt Disney auch auf exklusive Eigenproduktionen, wie zum Beispiel die Star Wars-Serie The Mandalorian, bei der es um einen namenlosen Kopfgeldjäger geht und die einen regelrechten Hype um ein kleines grünes Alien-Kind ausgelöst hat, im Internet als Baby Yoda bekannt.
They said 50 years old.
Zugleich hat Disney seine Inhalte von anderen Plattformen wie Netflix etwa zurückgezogen. Disney- und Star Wars-Fans müssen so fast also gezwungenermaßen Disney Plus abonnieren, wenn sie die Inhalte zu Hause sehen wollen. Bereits jetzt, wenige Monate nach dem Start in den USA, könne man sehen, dass Disney Plus einen großen Einfluss im Markt habe, meint Gene Del Vecchio, Professor an der USC Marshall School of Business in Los Angeles.
Anfang Februar hatte Disney Plus schon über 28 Millionen Abonnenten. Mehr als erwartet. Das Ziel war, bis 2024 60 bis 90 Millionen Abonnenten zu haben, und ich denke, sie werden sich am höheren Ende bewegen.
Disney-Strategie scheint aufgegangen zu sein. Dazu gehört auch ein Preis, der die Zuschauer anlocken soll. Knapp 7 US-Dollar im Monat. Zum Vergleich, Netflix kostet im günstigsten Paket rund 9 US-Dollar. Und der Preis spielt im Kampf um die Zuschauer eine wichtige Rolle, meint Gene Del Vecchio.
Die Konsumenten sind nur in der Lage und willens, ein paar dieser Dienste zu abonnieren. Der Gewinner dieses Kampfes wird der Dienst sein, der den besten Inhalt liefert für das beste Geld. Netflix und Amazon werden wahrscheinlich wachsen, vor allem international, aber irgendwann langsamer werden, weil sich Disney ein großes Stück vom Kuchen holen wird.
Unterschiedlichste Umfragen in den USA aus den vergangenen Monaten wollten wissen, wie viel die Kunden grundsätzlich bereit sind, für Streaming zu zahlen. Antwort: 17 bis 27 Dollar. Dan Rayburn, ein Marktanalyst, der sich vor allem mit dem Thema Film, TV und Streaming auseinandersetzt, sagt, die Amerikaner müssen sich wohl entscheiden, aber das sei nicht so einfach.
You're not gonna have consumer spending. $100 a month.
Konsumenten werden nicht $100 für 6 Streaming-Services zahlen. Aber man wird auf jeden Fall mehrere Haushalte haben, die mehrere Services zahlen wollen und müssen, weil die Inhalte der Plattform so unterschiedlich sind. Disney Plus ist nicht mit Netflix vergleichbar. Es wird dort nie so eine Serie geben wie Orange is the New Black, denn Disney ist ausschließlich familienfreundlich. Es kommt also darauf an, was die Familien wollen. Comicfilme, Serien, Live-Sport. Für all das braucht man verschiedene Accounts.
Spekuliert wurde schon, ob eines Tages ein einzelner Service diese Dienste bündelt und in einem Paketpreis anbietet. Das aber hält Rayburn für extrem unrealistisch.
Das hilft ihren Geschäftsmodellen kein bisschen. Die Plattformen machen nicht das, was für den Konsumenten am besten ist, sondern für sie. Das sind keine Wohltätigkeitsorganisationen.
Welchen Einfluss hat das Streaming auf das traditionelle Filmemachen, auf die großen Studios in Hollywood? Marktanalyst Dan Rayburn meint, Netflix habe schon vor 10 Jahren Hollywood massiv verändert.
Well, Netflix had an impact in Hollywood 10 years ago. Netflix is already completely demolish Hollywood.
Früher sah Hollywood so aus. Eine Handvoll von großen Studios wie Disney und Fox, Warner, Universal, Sony und Paramount hatten quasi das Sagen, wenn es um die großen, populären Filme ging. Sie nahmen nicht nur einfach Geld an den Kinokassen ein. Die Studios hatten Vertriebswege aufgebaut, vermarkteten und verkauften ihre Inhalte selbst. Nun, da Amazon, Netflix, Hulu und die anderen selbst Inhalte produzieren, änderten sich auch die Vertriebswege und Produktionsbedingungen. Große Hollywood-Stars wie Meryl Streep, Robert De Niro und andere interessieren sich auf einmal für Rollen bei Netflix und Amazon. Denn deren lange Erzählformate haben oft mehr Potenzial, interessante Charaktere zu entwickeln. Und Netflix und Co. sind dafür bekannt, sich an provokantere, schwierigere Stoffe heranzutrauen. Das ist für viele Schauspieler oft eine willkommene Abwechslung, im Gegensatz zu vielen mittlerweile glatt gebügelten Hollywood-Produktionen. Nina Franocek, Schauspielerin mit Aufträgen in Deutschland und Hollywood, kann das bestätigen. In Mad Men spielte Franocek mit, genauso wie in der Serie Weißensee. Sie meint, dass es im Bereich Streaming mehr Diversität gibt, mehr Frauen in interessanten Positionen und insgesamt realistischere Darstellungen von Frauen.
Also es werden viel mehr Frauen angestellt. Es werden auch vor allem Frauen mit ethnischem Background angestellt. Das hat sich auch in den Besetzungen sogar verändert. Du siehst eben auch, dass die Serie mit Jane Fonda und Lily Tomlin, Frankie and Grace, ist eine der längsten Serien auf Netflix und eine der erfolgreichsten. Und ich glaube, dass jetzt auch durch die Besetzung, die wirklich mehr aussehen wie die Frauen, die du auch auf normal triffst im Leben.
Ob ältere Frauen wie zum Beispiel in der Comedy-Serie Frankie und Grace oder die Geschichte eines transsexuellen Familienvaters in der Amazon-Serie Transparent. Serien eröffnen die Möglichkeit, Charaktere zu zeigen, die es manchmal nicht ins Kino schaffen. Und dadurch, dass an einer Staffel immer mehrere Regisseurinnen arbeiten können, werden oft mehr Frauen in die Produktionen geholt, als in zum Beispiel klassischen Filmproduktionen für die Leinwand.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar.
Allerdings, Amazon Prime Video, Netflix und auch andere Streaming-Services treten auch auf der ganz großen Bühne in Konkurrenz mit Hollywood, bei den Oscars. Allein in 2020 waren mehr als 20 Filme von Netflix für die Academy Awards nominiert. Ein Rekord für die Plattform. Mit Martin Scorseses The Irishman oder dem Scheidungsdrama Marriage Story waren dem Dienst gute Chancen eingeräumt worden, auch einen der Preise zu gewinnen. Zwar räumte Netflix dann doch nicht so ab, trotzdem wird Netflix weiter versuchen, Preise zu gewinnen, meint Marketingprofessor Gene Delvecchio.
Academy Awards are going to continue to be important to Netflix because they represent prestige.
Die Academy Awards bedeuten Prestige und Respekt, denn sie werden von Menschen aus der Filmindustrie vergeben. Je mehr Preise Netflix bekommt, desto mehr Künstler werden mit der Plattform zusammenarbeiten wollen. Und das heißt, zufriedene Zuschauer und mehr Leute, die den Service neu abonnieren wollen.
Zuletzt kaufte Netflix sogar ein eigenes Kino in New York auf, um dort eigene Produktionen zu zeigen. Das ist insofern relevant, als dass bei der Nominierung für den begehrten Oscar nur Filme in Betracht gezogen werden können, die auch eine bestimmte Zeit lang im Kino aufgeführt wurden. Bei den Emmys und den Golden Globes bekam Netflix jüngst viel Aufmerksamkeit. Auch Amazon Prime Video räumte mit Serien wie Chernobyl oder Succession Preise ab. Doch mit den Streaming-Plattformen zusammenzuarbeiten, das hat auch Schattenseiten, sagt Schauspielerin Nina Franocek.
Bei den Streaming-Services kriegen wir keine Wiederholungshonorare. Wir kriegen ganz wenig Geld. Mit den anderen haben die Gewerkschaften verhandelt, unsere Gagen, inklusive Wiederholungsgagen. Netflix war ein Streaming-Service, da gab es das nicht. Also wir müssen da jetzt eigentlich dafür kämpfen, dass wir vergütet werden, was weltweit gestreamt wird, wo du ja ein Teil von bist. Die Stars von heute, die Netflix gebildet hat in den neuen Serien, inklusive Dark in Deutschland, ja, kriegen einen Bruchteil von ihren normalen Gagen. Also Netflix jetzt oder die Corporation, die entscheidet jetzt eigentlich, wen sie besetzt und auch wie viel Geld du bekommst.
Immerhin zahlt Netflix seit Anfang des Jahres in die deutsche Filmförderung ein. Alle Filme, die in Deutschland mit der kommerziellen Auswertung von Filmen netto mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen, sind eigentlich dazu angehalten. Amazon Prime Video und andere Plattformen hatten sich dazu schon verpflichtet. In den USA macht man sich noch an einer ganz anderen Stelle Sorgen wegen Netflix. Bei den Kinobetreibern, sagt Gene Delvecchio, Marketingprofessor aus Los Angeles.
Streaming wird die Bedeutung und die Umsätze von Kinos beeinflussen. Denn das Publikum hat immer mehr Gründe, Filme zu Hause zu schauen. Selbst wenn Filme im Kino laufen, werden die Zeitfenster verkürzt, bis sie auf Streaming-Plattformen laufen.
Zu den großen Verlierern der Streaming-Wars gehört noch eine ganz andere Gruppe, nämlich die der Kabelanbieter, sagt Jeff John Roberts vom Fortune Magazine.
It's done. People have finally realized it's a stupid product, it's a bad value. The age of streaming is upon us. We've hit a tipping point and I think there's no going back.
Der Wendepunkt sei erreicht. Kabelfernsehen sei ein dummes Produkt, sagt Roberts. Das Streaming-Zeitalter sei längst eingeläutet. Es gebe keinen Weg mehr zurück. Die Amerikaner schauen zumindest weniger Kabel-TV als früher. Im Jahr 2000 hatten noch mehr als 68 Millionen Amerikaner für Kabelfernsehen bezahlt. Im Jahr 2017 hatten die Kabelanbieter 20 Millionen Kunden verloren, während die Zahlen für Netflix-Abos in den USA stiegen und derzeit bei etwa 60 Millionen liegen. Im Jahr 2020 kommen nicht nur noch mehr Streaming-Dienste auf den Markt. Im Wettbewerb um die Zuschauer könnte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine interessante Rolle spielen. Denn Rayburn sagt, dass zumindest die Wall Street darauf reagiert hat, und zwar zugunsten von Netflix.
Hier in den USA ist die Netflix-Aktie zum Teil $30 nach oben geschnellt, auch wenn der restliche Markt schlecht war. Die Anleger denken offenbar, wenn jemand zu Hause bleibt und nicht ins Kino geht, ist das gut für Netflix, weil mehr Leute dort die Inhalte sehen.
Doch diese Rechnung gehe nicht so ganz auf, meint er.
Das Problem ist, dass es Netflix in China nicht gibt. Momentan ist es eher ein Gefühl von Wall Street-Anlegern, dass es Netflix helfen könnte. Aber man weiß es nicht konkret. Und wenn es so wäre, müssten sie es bei den nächsten Quartalszahlen sagen.
Trotzdem dürfte zumindest der Start von Disney Plus in Deutschland zu kaum einem günstigeren Zeitpunkt kommen als jetzt. Viele Menschen bleiben zu Hause, Kitas und Schulen sind geschlossen. Das könnte dem sehr familienorientierten Unterhaltungsprogramm möglicherweise viele neue Kunden bescheren. Disney hat bereits angekündigt, seinen Filmhit Frozen 2, zu Deutsch die Eiskönigin Teil 2, 3 Monate früher auf Disney Plus verfügbar zu machen. Ein schlauer Marketing-Schachzug, meint Lucas Shaw, Filmexperte bei Bloomberg auf NPR. Er glaubt, dass dadurch mehr Kunden auf den Streaming-Dienst aufmerksam gemacht werden könnten.
And if you have one of your most successful movies in recent memory in Frozen 2 and you can offer it at home, it means more people are going to sign up for your very new streaming service.
Ob die Eiskönigin 2 auch gleich beim Deutschlandstart von Disney Plus verfügbar ist, das ist noch unklar. Ein Nachsehen haben auf jeden Fall die Filmstudios und Produktionsfirmen. Filmstarts wurden bereits verlegt, wie der des neuen James Bond zum Beispiel. Das liegt vor allem daran, dass im zweitwichtigsten Filmmarkt China über 70.000 Kinos geschlossen wurden. Hollywood stellt sich auf Einbußen ein, weil die Menschen eben nicht ins Kino gehen. Und der Unterhaltungsriese Disney selbst hat durch die Corona-Krise einige andere Probleme. Nicht nur diverse Dreharbeiten und Filmstarts werden verschoben, auch die sonst gut laufenden Freizeitparks und Kreuzfahrten, die der Konzern betreibt, stehen allesamt still. Wie kommt man aus dieser Krise heraus? NBC Universal stellt zum Beispiel seine neuesten Filme zeitgleich online. Zum Beispiel den Kinderfilm Trolls World Tour, der am 10. April in die Kinos kommt.
We have to unite all the trolls, and if we don't stop her, who will?
We're gonna need a battle plan and weapons.
Auch gerade angelaufene Filme wie Der Unsichtbare werden bereits per Streaming verfügbar sein, auch wenn sie parallel noch im Kino zu sehen sind. Aber der Corona-Faktor könnte inhaltlich für die Streaming-Dienste auch negative Konsequenzen haben. Denn schon jetzt werden auch einige Serienproduktionen auf Eis gelegt. Dies betrifft zum Beispiel die Produktion von Apple TVs The Morning Show oder die Netflix-Serie Stranger Things. Gut möglich also, dass der Zuschauer nicht nur im Kino, sondern auch zu Hause demnächst länger auf neue Inhalte warten muss.
No right, no wrong, no rules for me.
Am 24. März startet Disney Plus in Deutschland. Wird dieser neue Anbieter die Sehgewohnheiten in Deutschland verändern? Wird es auch hier zu den sogenannten Streaming Wars kommen, wie es amerikanische Medien so gern bezeichnen? Und wie geht die Konkurrenz damit um? Christoph Schneider, Deutschland-Geschäftsführer von Amazon Prime Video, gibt sich ziemlich gelassen.
Wir können Disney nicht verhindern und Disney wird stattfinden. Das Gute ist, dass da Platz im Moment noch Platz für mehrere Services ist und dass mit Disney, was ich erwarte und auch hoffe, dass dadurch der Markt noch, das Marktsegment noch mal verbreitert wird. Also dass noch mehr Leute sagen, allein durch den Werbedruck, den Disney jetzt erzeugen wird, oh, dieses Streaming, das muss ich mir jetzt doch mal anschauen. Und davon werden wir als beliebtester Service in Deutschland hoffentlich sehr profitieren. Und es ist ja nicht ein Winner takes it all, sondern was wir ja auch sehen in anderen Bereichen, dass wenn einer mal diese Schwelle überschreitet und mal bereit ist, für Content zu bezahlen und sich einen Streaming-Dienst zu holen, dass er dann auch in den meisten Fällen bereit ist, sich einen zweiten oder vielleicht sogar dritten anzusehen.
Aus Amazon-Sicht ist der Markt noch nicht vollständig erschlossen. Vor allem die älteren Zuschauer seien in Deutschland noch zu überzeugen, meint Schneider.
Wenn wir in das ältere Segment gehen, je nachdem, wie man das definieren will, aber im 40-Plus-Bereich oder 50-Plus-Bereich, da sind noch wahnsinnig große Potenziale da, wo eben viele Leute einfach auch aufgrund auf der technischen Hürde vielleicht sagen, ach, ich weiß nicht, wie das geht oder vielleicht brauche ich es gar nicht. Aber auch gerade das sind Leute, für die ja dieses nonlineare Fernsehen wahnsinnig attraktiv ist. Also ich habe meinem Onkel, der ist 80 Jahre alt, einen Fire TV Stick geschenkt und habe ihm den installiert und gezeigt. Und vorher hat er gesagt, ach, ich brauche das gar nicht. Ich sehe eh nicht mehr so viel fern und da kommt ja nichts Anständiges. Der ist jetzt wieder, ich will nicht sein, ein Heavy User geworden, weil jetzt kann er gucken, wann er will, was er will. Auch vielleicht mehr Nischensachen, hochqualitative Sachen, die es eben im normalen Free TV selten gibt oder nicht zu den Zeiten, wo er Fernsehen gucken will.
In Deutschland trifft Disney Plus unter anderem auf die Plattformen Maxdome, demnächst unter dem Namen Join, den Bezahlsender Sky und die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Kanäle. Mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb, aber auch mehr Chancen, Stoffe zu realisieren. Mehr Arbeit wahrscheinlich auch für Filmschaffende. Das könnten die Streamingdienste in Deutschland bewirken. Es könnte mehr deutsche Serien geben, die dann auch international Erfolg haben. Vorgemacht haben das Produktionen wie zum Beispiel Babylon Berlin als Gemeinschaftsprodukt von unter anderem ARD und Sky, die Netflix-Serie Dark oder die Amazon-Serie You Are Wanted.
Ja, also ich glaube, dass durch den Eintritt der Streaming-Dienste und vor allen Dingen durch den Start mit lokalen Originals oder Eigenproduktionen, wir waren ja der erste Service, der damals You Are Wanted bekannt gegeben hat als erste Eigenproduktion in Deutschland, dann gefolgt von Beat, dann Deutschland 86, 89, jetzt haben wir Bibi und Tina oder dann Christiane F., oder die anderen Services, die ja auch Eigenproduktionen an den Start gebracht haben von Sky, von Netflix. Es sind einige sehr gute Serien entstanden und die sich natürlich auch ein bisschen abheben wollen von dem, was Free TV normalerweise produziert, weil man sagt, okay, wenn man zu so einem Service geht, wollen die Leute vielleicht was anderes gucken, das ist die Annahme. Und insofern, glaube ich, konnten da auch einige Kreative jetzt zum ersten Mal Stoffe durchbringen, oder Projekte umsetzen, die mit Free TV so nicht möglich waren.
So Christoph Schneider von Amazon Prime Video. Zurück in die USA. Hier ist der Wettbewerb um die Zuschauergunst noch lange nicht zu Ende. Noch in diesem Jahr kommen mehr Plattformen auf den Markt. Darunter Peacock, zu Deutsch Pfau, ist ein Angebot der NBC-Senderfamilie und soll im April starten. Im Mai erweitert der Bezahlsender HBO sein Angebot unter anderem mit Produkten von Warner Brothers. Das Ganze nennt sich dann HBO Max. Und Quibi heißt ein Streamingdienst, der ausschließlich Inhalte für mobile Endgeräte produziert. Also Filme und Serien für Smartphones und Tablets. Wer wird hier die Streaming Wars gewinnen? Dan Rayburn glaubt nicht an einen Gewinner und er findet den Begriff an sich sowieso irreführend.
Ich mag den Begriff nicht. Er ist nicht positiv. Als ehemaliger Soldat kann ich sagen, es gibt nichts Gutes über Krieg zu sagen. Dass die Streamingdienste miteinander konkurrieren, ist aber toll. Wir alle profitieren davon, denn es führt zu einem besseren Angebot. Also Konkurrenz ist gut. Krieg ist schlecht.
So competition is good, war is bad.
Der Zuschauer muss sich schlussendlich vor allem entscheiden oder sich zwischen den ganzen Angeboten auch mal entspannt zurücklehnen und abschalten.
Was streame ich heute? Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm war das über den Kampf der Streaming-Plattformen um die Zuschauergunst. Die Reportage finden Sie auch immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.